dann bete ich gerne noch mit euch. Herr Jesus, vielen Dank dafür, was wir dir singen können und dass wir begeistert von dir sein können. Wir freuen uns darüber, dass du Himmel und Erde wieder verbunden hast miteinander, dass du uns einen Weg geschaffen hast, wie wir Kontakt bekommen können zu unserem himmlischen Vater, zu Gott, unserem Schöpfer und zum Schöpfer dieser Welt. Vielen Dank, dass du da zwischen Himmel und Erde gehangen hast und dass du unsere Sünden auf dich genommen hast, gestorben bist dafür, damit wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Vielen Dank für den Abend und vielen Dank auch dafür, dass wir uns jetzt mit deinem Wort auseinandersetzen können. Und wir möchten dich bitten, dass du es uns aufschließt und dass du uns da triffst, wo es nötig ist, dass du uns da ermutigst, wo es nötig ist oder uns da zum Nachdenken gibst, wo wir das brauchen. Amen. Ich möchte mit euch heute ein weiteres Gleichnis anschauen. Und das befindet sich sowohl bei Matthäus als auch bei Markus und auch bei Lukas. Ich werde hier den Text nach Lukas lesen und den haben wir in Lukas 5 ab Vers 36. Lukas 5 ab Vers 36. Ich werde zuerst einmal ein paar Worte darüber verlieren, was es denn da so vorher und nachher gibt, denn das ist ja manchmal ganz wichtig, um das richtig verstehen zu können. Also direkt vorher, da haben wir in dem ganzen Kapitel, wenn wir das durchgehen, das fängt erst an mit dem Fischzug des Petrus, also Jesus beruft seine Jünger und dann wird ein Aussätziger geheilt, dann wird ein Gelähmter geheilt, dann wird Levi, ein Zöllner, als Jünger Jesu berufen und dann kommt eine Auseinandersetzung mit frommen Juden aus seiner Umgebung. Und da wird Jesus gefragt, warum er und seine Jünger nicht fasten. Und das im Gegensatz zu den frommen Juden, die hatten wir ja gestern gehabt, also die Pharisäer, von denen ich erzählt habe, dass die zur Zeit Jesu zweimal in der Woche gefastet haben. Also über das Maß hinaus, das das Alte Testament vorgeschrieben hat. Und jetzt erwarten sie, dass jeder, der von ihnen Anerkennung haben will, also jeder, der religiös etwas zu sagen haben will, der muss mindestens ihren Frömmigkeitsstatus entsprechen, also ihren Vorstellungen von dem, wie man als gläubiger, frommer Mensch sich zu verhalten hat. Und deshalb erwarten sie von den Jüngern des Johannes, und die das auch scheinbar tun, und auch von den Jüngern Jesu, dass sie fasten sollen. Und Jesus antwortet, wie wir das ja wissen, da sagt er, noch ist der Bräutigam, also sind die Hochzeitsgäste bei dem Bräutigam, wenn er so lange bei ihnen ist, da fastet man nicht, wenn er aber gehen wird, dann werden sie auch fasten, also über seine Jünger. Ganz nebenbei wundern wir uns vielleicht, dass hier Jesus gefragt wird über das Verhalten seiner Jünger. Das war damals allerdings üblich, weil nämlich immer der Lehrer verantwortlich gewesen war für seine Schüler. Also wenn die Schüler Unsinn gemacht haben, was Falsches getan haben, war der Lehrer dafür verantwortlich. Heute ist das ja nicht mehr ganz so, nicht? Und deshalb wenden die sich zuerst an Jesus und fragen, warum machen die das? Und hier die Antwort Jesu mit dem Bräutigam. Das ist ein bisschen verschlüsselt. Wir heute begreifen das relativ schnell. Mit dem Bräutigam ist hier Jesus mit gemeint. Wir kennen das Bild aus dem weiteren Verlauf des Neuen Testaments. Da wird dann manchmal gesagt, Jesus ist der Bräutigam und die Braut ist die Gemeinde. Also das heißt alle Christen. Das ist natürlich nur ein Bild, ist hier klar. Und hier soll gesagt werden, jetzt ist Jesus auf der Erde, jetzt ist Zeit zum Feiern. Jetzt ist Zeit zum Freuen. Und wir können die Frage stellen, warum? Ja, weil es die einzige Zeit in der gesamten Weltgeschichte ist, wo Gott Mensch ist, wo Gott hier auf der Erde ist. Die einzige Zeit, wo Gott auch so viele Wunder bewirkt, so viele Menschen gesund macht, so viele Dämonen austreibt, so eine neue Perspektive auf das Handeln Gottes wirft, in dem, was Jesus lehrt. Und jetzt ist keine Zeit dafür, Fasten zu machen, irgendwie den Körper zu kasteien, Gott Opfer zu bringen oder so etwas. Und damit spricht sich Jesus nicht gegen Fasten aus. Das ist ja unser Thema heute Abend nicht. Aber wir müssen dort deutlich vor Augen sehen, Jesus ist nicht gegen Fasten, sondern er sagt dann, ja, die werden später auch fasten. Und ich habe gestern erwähnt, dass das die Jünger und deren Schüler ja auch getan haben. Dann an anderen Tagen, als die Juden gefastet haben, aber sie haben das getan. Und im Alten Testament gab es ja das Fasten am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Und dann gab es das freiwillige Fasten, was Leute machen konnten, wenn sie irgendein Gelübde gemacht haben. Also die haben irgendwie gesagt, ich verspreche dir Gott, wenn du mir das und das tust, dann werde ich eben fasten oder werde beten oder werde nicht heiraten oder solche Sachen, die gab es ja. Wir wissen auch, dass die Nazirer, die hatten ja so einen Teilfasten, also Leute, die ganz für Gott leben wollten, haben auf bestimmte Nahrungsmittel ganz verzichtet. Also das gab es aus Ausdruck der Hingabe an Gott. Die Mönche haben das ja später exzessiv gemacht. Und durchaus ist das ein Bereich, den wir als Christen entdecken können, wenn wir ihn noch nicht entdeckt haben. Jesus sagt zum Beispiel ja auch zu seinen Juden, zu seinen Jüngern, diese Art von Dämonen, die sie da austreiben wollen, fährt nur aus durch Fasten und Beten. Also da wird dem Fasten eine besondere Funktion zugesprochen. Fasten ist durchaus auch in den Augen Jesu sinnvoll und gut. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt gleich zu dem Text kommen, dem Gleichnis, das ich etwas näher anschauen will. Und dann geht es, das ist ja Ende des Kapitels 5, Anfang des Kapitels 6 geht es dann weiter, das Ehrenausrufen am Sabbat und dann die Heilung eines Mannes am Sabbat. Hier wird dann also mehrfach betont, dass Jesus auch an dieser Stelle gegen die Ordnungen verstößt, die die Pharisäer aufgestellt haben, die Frommen seiner Zeit. Und direkt in der Mitte ist dieses Gleichnis. Und wenn wir das Gleichnis lesen, dann merken wir, das hat einen Bezug. Das bezieht sich nämlich direkt auf die Auseinandersetzung, in der Jesus zu diesem Zeitpunkt stand, dass da die religiöse Forderung von außen, von den Frommen seiner Zeit war, so und so musst du dich verhalten. Jesus hat das nicht getan und er gibt mit diesem Gleichnis eine Antwort, warum er es nicht getan hat. Eine Forderung war, ihr müsst doch fasten, und zwar so, wie wir euch das vorschreiben. Nächste Forderung war, am Sabbat darfst du dieses und jenes nicht tun. Zum Beispiel, du darfst niemanden heilen und du darfst auch keine Ehren ausraufen, um sie dann zu essen. Also hier zwei Regeln, eine vorher, eine nachher, und in der Mitte ist Jesu Stellungnahme dazu. Ich will die jetzt gerade lesen. Die besteht aus zwei Teilen. Wir haben die in Vers 36 und dann 37, 38, 39. Es sind zwei Bilder, die aber dasselbe sagen wollen. Das erste Bild, Vers 36. Und er, Jesus, sagte auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand trennt einen Lappen von einem neuen Kleid und setzt ihn auf ein altes Kleid. Sonst wird er das Neue zertrennen oder eben zerstören und zum Alten wird der Lappen von Neuem nicht passen. Also so jetzt einmal übersetzt, das ist je nachdem, ob ihr da Luther oder eine andere Übersetzung hattet, ist das, weicht das ein bisschen voneinander ab. Das zweite Bild gleicht dem ersten, da heißt es nämlich, und niemand schüttet neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird auslaufen und die Schläuche werden verloren sein. Vielmehr muss man neuen Wein in neue Schläuche schütten und niemand, der alten getrunken hat, hier ist gemeint alten Wein, will neuen, denn er sagt, der alte ist bekömmlich. Also zwei Bilder aus der Alltagswelt der Juden der damaligen Zeit und in beiden wird verglichen alt und neu miteinander. Und diese beiden Gleichnisse sind im Vergleich zu manchen anderen Gleichnissen, die wir im Neuen Testament lesen, uns wahrscheinlich heute unmittelbar auch vertraut. Oder sagen wir zumindest das erste. Weinanbau hat ja nicht jeder von uns so zu tun, aber das erste ist uns vollkommen klar. Also stellt euch einmal vor, da habt ihr zu Hause etwas alte Arbeitskleidung. Mit der geht ihr in den Garten, da baut er mit um, da streicht er irgendwie die Wand und ich weiß jetzt nicht, wen ich da nehmen soll, nehme ich vielleicht mal die Männer, nicht? Also jetzt habt ihr eure alten Arbeitsklamotten und da ist dann irgendwie ein Loch drin. Und dann geht eure Frau hin und kauft einen neuen Anzug von Boss, was weiß ich, 400 Euro. Und dann geht sie mit der Schere her, zack, 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 rausgeschnitten und draufgeklebt, damit sie euch, weil sie euch so liebt, damit eure Arbeitskleidung da einen Flicken hat. Was würdet ihr hinter eure Frau sagen? Ja, ich meine, die Sache ist wahrscheinlich klar, das ist ja so hirnverbrannt, das würde doch keiner tun im Normalfall. Das macht man doch nicht. Also wenn man einen neuen Anzug kauft oder ein neues Kleid kauft, dann zerschneidet man das doch nicht, um irgendwas Altes zu flicken. Das geht doch nicht. Sondern das Alte, wenn es kaputt ist, dann wird es weggeschmissen. Dann hat man was, irgendwas anderes Altes dafür. Oder man geht halt mit dem Zerschlissenen noch weiter. Oder man nimmt ein altes Stück Stoff und näht es auf ein altes Stück Stoff. Hiermit soll nicht gesagt werden, dass das prinzipiell unmöglich wäre. Sondern hiermit soll gesagt werden, das ist unsinnig zu tun. Das würde man nicht machen. Warum? Das steht hier auch, weil man zwar das Alte repariert, das hält noch ein bisschen länger, aber weil man als Kosten davon das Neue kaputt macht. Hier sehen wir auch wiederum ein biblisches Prinzip, was uns häufig auftaucht, nämlich, dass die Bibel nicht nur das Ergebnis bewertet. Also das Ergebnis des guten Handelns ist hier, ja, wir wollen die alten Kleider flicken. Und das ist ja auch das Ergebnis, ja gut, das ist ja gut geflickt hinterher. Sondern die Bibel bewertet auch, auf welchem Weg es geschieht. Und hier sind einfach die Kosten, das Alte zu flicken, viel zu hoch, also wird es abgelehnt. Und so ist die Bibel an manchen Stellen. Also dieses Prinzip müssen wir generell begreifen. Das ist ja unserem Alltag auch ganz normal. Wir verstehen das ja alle, nicht? Das tun wir im Normalfall hoffentlich genauso. Nehmen wir einmal an, du suchst einen neuen Arbeitsplatz. Und dann weißt du, da gibt es einen ganz idealen Arbeitsplatz, aber da sitzt schon jemand drauf. Also den hat schon jemand. Was machst du dann am Abend? Überfällst du den, schlägst den zusammen. Der kann nicht mehr zur Arbeit kommen, der wird entlassen und du kannst dich bewerben, bekommst den Job. An sich könnten wir doch sagen, als Christ ist es gut, einen Job zu bekommen, nicht? Also das Ziel ist gut. Das Ziel ist gut, einen neuen Job zu bekommen, denn wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also wenn du hier nicht arbeitest, gibt es ja kein Essen mehr. Also, aber der Weg dahin, den Job zu bekommen, der ist falsch. Also ist die ganze Aktion falsch. Und so ähnlich ist die Argumentation ja hier auch. Das Ziel, die alten Kleider zu flicken, ist gut, aber der Weg, dafür die neuen zu zerstückeln, ist falsch. Also ist das Ganze falsch. Also Altes und Neues im Vergleich, das ist schlecht. Und Lukas geht hier sogar noch ein bisschen extremer, noch etwas weiter als zum Beispiel Markus. Bei Markus, da steht nämlich nicht von altem Kleid und neuem Kleid, da steht nämlich nur von dem ungewalkten Stoff und dem gewalkten. So, nicht? Und da würde man doch sagen, naja, so ein bisschen Stoff, gut, Alter, kann man doch auch diesen Stoff oder jenen nehmen. Aber wenn wir dann fertiges Kleidungsstück sehen, was aufwendig gearbeitet ist, dann ist uns die Sache noch viel deutlicher, dann ist das noch viel klarer dabei. Also hier geht es scheinbar wirklich um Lumpen und um neue Kleidung. Bei Markus ist das ein bisschen abgeschwächter. Hier ist also die Aussage noch verschärft dabei. Hier ist die Frage allerdings, wie auch hinterher bei dem Wein, was genau ist mit alt und neu gemeint? Und da ist die springende Frage sozusagen auch für heute Abend, die wir uns stellen müssten. Also wir könnten ja ganz pauschal die Frage so beantworten können, sagen, hier sind die Alten und die Jungen mit gemeint. Also das heißt, die Alten, die sollen miteinander bleiben und zusammen, fliegt keine alte Gemeinde durch junge Leute, ne, sondern die Jungen sind für sich und die Alten sind für sich. Ihr seht nicht so begeistert aus. Also diese Lösung scheinbar hat euch nicht überzeugt. Mich auch nicht. Ach so, ah ja. Ja, das stimmt. Also da wären wir jetzt bei der Frage von gestern Abend, so Midlife Crisis, nicht? Also wir sind so in der Mitte, also wir können es eins und einschlagen oder zu den anderen dabei. Ja. Ja, aber generell ist das natürlich damit nicht gemeint. Also es geht nicht um alte Menschen, es geht nicht um junge Menschen. Es geht auch nicht darum, dass alles Alte generell schlecht sei oder so. Das ist ja auch noch nicht hier mitgesagt. Ach so, ja. Genau, und ab da wird man erst alt, naja, so ab 70, nicht? Ja, von daher ist noch weit entfernt, also sowas, was du jetzt gesagt hast, erinnert mich an eine Stellungnahme eines Professors an der Universität, der war schon emeritiert, also das heißt ja, Professoren werden ja nicht pensioniert, sondern emeritiert, nicht? Und derjenige, der war schon über 80. Und dann kam er eines Tages in die Vorlesung, hat dann darüber berichtet, dass er am Wochenende bei einem Geburtstag gewesen sei und hat dann strahlend berichtet, dass er der Jüngste auf dem Geburtstag war. Und dadurch wollte er signalisieren, ich habe ja noch so viel Zeit vor mir. Nicht? Das ist ja noch endlich weit. Also scheinbar der Jubilar, der war so an die 90 und er war als 80-jähriger Jüngling noch dazu eingeladen. Und da hat er sich empfunden, eigentlich ist er doch noch ganz jung. Aber wie gesagt, da sind wir noch etwas entfernt davon. Also Randbemerkung, jetzt lassen wir das einmal. Also alt und neu wird einem miteinander verglichen. Jetzt könnten wir hier die Frage stellen, also was ist das Alte, was ist das Neue? Mein Vorschlag wäre, aus dem Kontext zu erschließen, es geht um eine alte Regel, um eine alte Frömmigkeit, um eine alte Glaubensform und um eine neue Glaubensform. Es geht um die Frömmigkeit der Pharisäer, der Frommen seiner Zeit und es geht dann um die Botschaft Jesu. Und die sind scheinbar schwer miteinander verträglich. Denn die Pharisäer, die zu Jesus kommen, die sind scheinbar nicht ganz pauschal gegen ihn. Sie verurteilen nicht alles, zumindest hier noch nicht. Sondern das, was sie verurteilen, ist nur, dass er bestimmte ihrer alten Formen nicht übernimmt. Und da wehrt sich Jesus mit dem Hinweis, man kann doch jetzt nicht das Neue mit dem Alten flicken. Also hier ist, glaube ich, im Hintergrund, er bezeichnet sich und seine Lehre als das Neue. Was ja zeitgenössisch auch durchaus naheliegend ist, denn seine Lehre ist ja neu im Vergleich zu dem, was die Pharisäer gelehrt haben. Also das wäre hier, glaube ich, das Naheliegende. Und da wehrt es sich genauso wie mit dem Sabbatgebot dann hinterher. Denn die Ausdeutung des Sabbatgebotes der Pharisäer, die lehnt er ab. Und ich habe den Eindruck mit dem Ähnlichen, hier kommt etwas ganz Neues. Dadurch, dass, wie wir es ja auch nennen, der neue Bund, das neue Testament mit den Menschen geschlossen wird. Und dass er sich davon trennt. Wir könnten jetzt natürlich dann die Frage stellen, was Jesus da im Detail mit meint. Also Altes und Neues passt nicht zusammen, das ist jetzt klar. In Bezug auf das Fastengebot, was will Jesus damit konkret sagen? Will er damit sagen, meine neue Ordnung ist, es wird gar nicht gefastet? Können wir schlecht sagen, denn er sagt ja, die werden auch fasten, aber die werden später fasten, wenn der Bräutigam nicht mehr bei ihnen ist. Es könnte sein, dass er damit sagen will, ich will das radikalisieren. Es könnte ja sein, dass er damit sagen will, aber wir werden euch später noch überbieten, noch viel mehr fasten. Es wäre auch möglich, dass er sagen will, dadurch eure Motivation ist nicht die richtige, wie er das tut. Oder es könnte sein, dass er sagen will, wir lassen das alles über Bord fallen. Also die Antwort haben wir noch nicht genau. Wir versuchen das ein bisschen näher zu analysieren, indem wir den zweiten Teil des Gleichnisses etwas genauer anschauen. Das fängt dann an mit Vers 37. Und niemand schüttet neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird auslaufen und die Schläuche werden verloren sein. Zuerst einmal zu einigen Begriffen, die wir hierin finden. Hier wird ja neuer Wein und werden neue Schläuche, beziehungsweise alter Wein und alte Schläuche werden miteinander verglichen dabei. In Vers 38 haben wir dann ja auch die neuen Schläuche, die erwähnt werden. Interessant ist, dass im Griechischen hier zwei verschiedene Begriffe stehen. Also im Deutschen ist das ja gleich neu und neu und alt und alt. Also hier stehen im Griechischen eigentlich ja vier, also zwei für neu und zwei für alt. Und jetzt die Frage, warum hat Lukas das da gewählt? Ich möchte euch das versuchen, ein bisschen zu erklären, soweit es möglich ist. Bei den neuen Schläuchen ist das nämlich das Wort Kainos und das meint so viel wie eine qualitative Neuerung, also etwas qualitativ Neues. Hiermit will er also irgendwie zum Ausdruck bringen, diese Schläuche, das wird auch hier näher beschrieben, die sind entweder eine neue Technik oder die sind noch nicht verbraucht oder die sind noch widerstandsfähiger. Also es ist eine qualitative Beschreibung in Hinsicht auf die Schläuche. Bei dem Wein steht das griechische Wort Neos und Neos meint einfach so viel wie zeitlich jung oder frisch. Und das bezeichnet den Wein ja auch eher. Also beim Wein kann man schlecht sagen, der ist veraltet wegen einer Mode. Also wenn man eine Mode vorbei ist und eine neue Mode kommt, dann würde man das mit diesem Begriff Kainos sagen. Etwas qualitativ Neues, etwas vollkommen Neues, etwas. Aber Neos meint einfach vom Zeitaspekt jung. Das sind also zwei verschiedene Aspekte, die mit drin sind. Die uns vielleicht hinterher noch eine Hilfe sein können, um das ein bisschen zuzuordnen. Also wenn wir jetzt da haben, also das, was jung ist, also von der Zeit her, braucht auch etwas Junges als qualitativ Neues sozusagen zur Interpretation, könnten wir möglicherweise daraus schließen. Beide Begriffe allerdings, und auch das müssen wir im Kopf haben, sind keine Begriffe, die man für gut oder schlecht benutzt. Also heute sind wir ja eher in unserer Zeit in der Tendenz, etwas Neues häufig als etwas Gutes anzusehen. Also wenn wir von einer neuen Forschung, einem neuen wissenschaftlichen Ergebnis, einem neuen Auto oder so etwas reden, meinen wir damit meistens unterschwellig auch, das sei gut. Meistens allerdings im Verlauf des Lebens verschiebt sich das langsam und dann irgendwann, so spätestens mit 80, meint dann alt gut und neu schlecht. Aber normalerweise so bis zur Mitte des Lebens mindestens meint neu gut und alt schlecht. Das Alte ist das Überholte, also das Vergangene und umgekehrt, wenn man älter wird, dann ist meistens dann das Umgekehrt, dann ist das Alte das Bewährte, das Zuverlässige, das Qualitative und das Neue ist das Flippige, Überflüssige, Spleenige oder so etwas. Also da könnt ihr jetzt bei euch selbst schon überprüfen, ob ihr noch zu den Jüngeren oder zu den Älteren zählt, je nachdem, was diese Begriffe bei euch auslösen. Also, für Lukas ist das Alte, könnten wir jetzt ja sagen, möglicherweise das Christliche. Denn immerhin sagt er ja am Ende des Gleichnisses dabei, dass das Alte ist das Bekömmliche, das weiß jeder. Naja, wenn ich jetzt aber sage, das Christliche ist das Alte, ja wie geht denn das? Das ist doch wirklich nicht alt. Das stimmt zum Teil, weil Jesus häufig sich auf das Alte Testament beruft und sagt, dass das, was die Pharisäer gemacht haben, eigentlich die Neuerung ist. Also richtig verstanden, angewandt auf dieses Fastengebot, das habe ich ja gerade genannt. Das Fastengebot des Alten Testaments sagt was? Man soll fasten, wenn man Gott ein Gelübde getan hat, man soll fasten, wenn man ein Sohn einer Nazirier ist oder man soll fasten am großen Versöhnungstag. Diese Regel der Pharisäer, dass man zu diesem Zeitpunkt fasten soll, ist eigentlich gegenüber den Geboten Gottes eine neue Regelung. Insofern kann man sagen, das Alte ist das, was Jesus gesagt hat. Und so, glaube ich, ist das an manchen Stellen. Wir müssen vor Augen haben, dass das, was Jesus bringt, ist auf der einen Seite neu, auf der anderen Seite ist es aber auch uralt.
Also das heißt, wir müssen etwas im Kopf dabei haben, dass die Botschaften, der Wille Gottes sich nicht verändern. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir tun nicht gut daran, indem wir das Alte Testament einfach abschreiben, wie das ja manche Christen tun. Es gibt Christen, für die ist das Alte Testament irgendwie peinlich. Besonders in Auseinandersetzung mit Ungläubigen. Da ist doch im Alten Testament so viel der grausame Gott und der fordert, irgendwelche Völker abzuschlachten und Kriege anzettelt und sowas, mit dem wir auch nichts mehr zu tun haben. Der neutestamentliche Gott ist dann der Gott der Liebe. Und dieses Gegenüber gab es bei der frühen Kirche auch in der sogenannten Gnosis. Das gibt es auch bis heute in der Kirche, dass man so ein bisschen Distanz zum Alten sucht. Und da müssen wir uns als Christen ganz deutlich machen, das, was Jesus predigt, ist nichts prinzipiell Neues. Denn wir lesen schon im Alten Testament, du sollst Gott lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Altes Testament. Im Alten Testament steht auch, du sollst dem Fremdling, der in deinen Mauern wohnt, Gutes tun. Du sollst ihn lieben. Auch Altes Testament. Im Alten Testament steht auch, ich habe keine Freude am Tod des Ungerechten. Auch im Alten Testament. Im Alten Testament haben wir auch den Gott, der mit sich handeln lässt, als da Lot aus Sodom und Gomorra weggeführt werden soll. Ja, wenn da so und so viel sind, ja, dann verzorn ich. Wenn da so und so viel sind, verschone ich. Der Gott des Alten Testaments ist auch einer, der Ninive rettet, weil die Leute Buße tun. Und im Neuen Testament hingegen haben wir auch einen Gott, Jesus, der mit der Geißel in den Tempel geht und diese Leute rausschmeißt. Im Neuen Testament stehen ja auch solche Sachen wie in der Offenbarung, dass die Leute irgendwann mal im feurigen Pfuhl landen werden. Und dass sie dazu Millionen sterben werden. Ganz so ist das scheinbar nicht. Wir haben auch einen gerechten oder vielleicht aus unserer Sicht manchmal harten Gott im Neuen Testament. Und wir haben eben auch einen liebenden Gott im Alten Testament. Also was ich hiermit nur sagen will, wenn Jesus das hier, was Lukas geschrieben hat, bezieht auf das Alte ist gut, könnte es heißen, Jesus sagt, das, was ich predige, ist das eigentliche Alte, ist das eigentliche, was von Gott kommt. Jesus sagt dann ja auch in der Bergpredigt mit dem Ehebruch, so dass die Ehescheidung sei nur um der Herzensherzigkeit willen der Juden eingeführt worden. Der ursprüngliche Wille Gottes sei die Untrennbarkeit von Ehe. Also auch da wieder, Jesus greift zurück hinter die pharisäische Interpretation sozusagen. Also das ist ein Aspekt, der hier drinstehen könnte. Jetzt habt ihr aber wahrscheinlich gemerkt, dass ich mich mit diesen Ausführungen ja gerade selbst widerlegt habe. Denn ich habe gerade noch vor 5 Minuten behauptet, dass Jesus doch sagt, seine Lehre ist das Neue. Und das, was die Pharisäer predigen, ist das Alte. Hier kommen wir auf einen schwierigen Bereich zu sprechen, dass nämlich manche Gleichnisse Jesu durchaus mehrere Schichten, mehrere Aspekte von Wahrheit enthalten. Jetzt will ich nicht sagen, man kann alles hineininterpretieren, darum geht es ja nicht. Also ich fange jetzt nicht an zu sagen, die Schläuche ist die methodistische Kirche und der Wein ist der Heilige Geist oder sowas. Nee, das tue ich jetzt nicht. Ich könnte natürlich auch sagen, die baptistische Kirche, das kann man nicht auch die Methodisten an, nicht, dann sage ich mir den böse oder so, gar nicht. Das tue ich jetzt nicht. Ich sage auch nicht, dass der Papsttum oder der Antichrist oder sonst etwas, das nicht. Sondern es geht hier nur direkt um den Kontext, mit dem wir hier behandeln. Also direkt von alt und neu und wie Jesus darauf bezieht. Also es wäre hier, glaube ich, möglich, beides zu sehen. Aber wenn wir sagen, Jesu Lehre ist das Neue, hat es bestimmte Konsequenzen. Wenn wir sagen, Jesu Lehre ist das Alte, hat es auch Konsequenzen. Also das, was er uns ja in erster Linie hier vermitteln will, ist eben, das eine gehört zum anderen, das passt dazu. Man muss die auch, man darf die nicht falsch vermischen. Nun, wie das mit dem Wein ist, hier kurz nur erklärt, aber das ist uns allen, glaube ich, selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob von euch mal jemand Cidre getrunken hat oder Champagner oder Schaumwein oder sonst irgendetwas. Jedenfalls eine der Tatsachen ist ja so, wenn man das aufmacht, dann plopp geht der Korken oben raus, weil das Ganze unter Druck steht. Und genau das ist hiermit gemeint. Dass nämlich, wenn man so hier den Traubensaft verarbeitet, dass der dann erstmal anfängt zu gären, und das ist am Anfang so, wenn man aber uralten Wein hat, da kannst du den Korken rausziehen, normalerweise, wenn es gut gemacht ist, soll der nicht mehr gären, da ist auch kein Druck mehr drunter und sonst etwas. Und genau das soll hiermit gemerkt werden. Wenn man einen alten Schlauch hat, ein alter Schlauch ist eher mürbe, das kennen wir auch von Gewebe, nicht? Neues ist eher flexibel, heute sowieso mit Plastik und Weichmacher, nicht? Dann hinterher, wenn der Weichmacher draußen ist, dann knack, bricht das durch. Das war natürlich früher nicht der Fall, aber auch da war meinetwegen dann Leinengewebe, was man dann jeweils gefettet hat oder Blasen von Tieren oder sonst was, die waren dann stabil. Und wenn die dann von der Sonne ausgedörrt waren, von vielen Gebrauch ausgedörrt waren, wenn sie ausgeleiert waren, man hat da was Neues reingetan, konnten sie im Druck eines gärenden Getränkes nicht mehr aushalten und dann sind sie zerplatzt und der ganze schöne Wein, den man haben wollte, wird verschüttet. Und das wird hier gesagt. Und hierdurch will Jesus ja eine Aussage machen, wie gesagt, seine Lehre im Verhältnis zur Lehre
der Pharisäer. Wir könnten jetzt natürlich, wenn wir sagen, die Christen sollen das Junge sein oder sind das Junge an dieser Stelle, könnten wir jetzt auch ein bisschen allegorisch interpretieren und könnten sagen, naja, wir sollen immer jugendlich sein, wir sollen immer flexibel sein, wir sollen immer offen für Neues sein. Wobei das könnte schon in die Nähe einer Überinterpretation gehen. Genauso, wenn wir den Wein jetzt identifizieren als den Wein des Heiligen Geistes oder als den Wein des Abendmahls oder manche Ausleger tun das auch, indem sie hinweisen, dieser Wein ist ein Hinweis auf das himmlische Reich Gottes, denn da wird dann ja gefeiert und vorher steht ja auch von dem Feiern mit dem Sohn Gottes und das ist aber wahrscheinlich auch Überinterpretation. Ich glaube, Jesus meint mit Wein hier ganz einfach nur normalen irdischen Wein, den man eben in den Schlauch tut und der dann den Schlauch zerstört. Ich glaube nicht, dass es sich hier um das zukünftige Reich Gottes handelt. Ich glaube auch nicht, dass es um das Abendmahl geht und auch nicht darum, dass es um den Heiligen Geist an dieser Stelle geht. Also, vielmehr muss man den neuen Wein in neue Schläuche schütten. Was ist das Alte und das Neue? Wenn jetzt eine neue Lehre Jesu kommt, was unterscheidet sie von der Lehre der Pharisäer? Einige Detailausführungen. Ja, aber wo ist das Prinzip? Ich glaube, das Prinzip hat Luther mit am besten getroffen, indem er sagt, die Gnade allein gegen Werkgerechtigkeit. Denn das, was die Pharisäer ja gerade tun, das lesen wir ja vorher und hinterher, sie meinen, die besseren Christen zu sein, weil sie fasten, weil sie am Sabbat diese und jene Sachen nicht tun. Und Jesus hält dem entgegen, das ist gar nicht der Kern, auf den kommt es eigentlich nicht drauf an. Wir haben uns ja gestern Abend beschäftigt mit dem Zöllner und mit dem Pharisäer, die dort im Tempel sind und beten. Und da ist ja genau dasselbe. Der zählt eine ganze Latte an Sachen auf, die er getan hat, warum er der bessere Gläubige ist. Und hinterher, Jesus, indem er das Gleichnis interpretiert, sagt, das ist zwar nicht schlecht, aber das eigentlich Wichtige, das hast du dabei vernachlässigt. Und ich glaube, hier ist der hauptsächliche Unterschied. Und dann kommen wir schon zum letzten Vers dieses Gleichnisses. Und niemand, der der Alten getrunken hat, will Neuen. Denn er sagt, der Alte ist bekömmlich. Jetzt sieht das ja so aus, als ob man sagen würde, der alte Wein ist der bessere. Generell, er ist bekömmlich. Und dann hätten wir ja ein Problem, wenn Jesu Lehre das Neue ist. Das heißt, dann würde Jesus sagen, ich bringe was Neues, aber jeder weiß ja von vornherein, das Alte ist das Bessere. Was machen wir dann mit dem Gleichnis? Da muss irgendwas falsch sein. Also kommen wir doch zu meiner Deutung zurück, das Alte ist wahrscheinlich die Lehre Jesu. Und dann ist das Alte das Bessere und das Neue ist dann die Lehre der Pharisäer. Und die ist halt schwer verdaulich. Es könnte rein theoretisch sein, dass er damit sagen will, die Lehre der Pharisäer ist noch nicht ganz ausgegoren. Das ist noch nicht zu Ende. Die müssen erstmal noch genau überlegen, über die Bücher gehen dabei. Wäre möglich. Allerdings müssen wir genau auch das Augenmerk hier drauf haben, denn Jesus sagt ja nicht an dieser Stelle, dass der Wein wirklich besser ist oder dass er vorgezogen wird, sondern hier steht ja nur, wer den Alten getrunken hat, der sagt, der Alte ist bekömmlich. Das wird ja nur gesagt. Also die Feststellung dessen, der mit dem Alten zu tun hat. Und hier müssen wir sagen, das stimmt ja sowohl fürs Weintrinken, und die Weinkenner sagen meistens, das muss länger gären, länger ruhen, und das stimmt ja auch für die Sichtweise der Pharisäer. Denn die sind davon ausgegangen, das, was wir haben, das ist ja viel älter. Da kommt jetzt irgendjemand und will neue Sachen predigen, das kann doch gar nicht in Ordnung sein, das kann doch nicht gut sein. Also Jesus gibt hier nur die Perspektive wieder, die Pharisäer haben. In dem Bild der Perspektive des Weinkenners. Aber er sagt nicht, dass es wirklich so sei. Darüber macht er hier gar keine Auskunft. Also er gibt mehr die Mentalität, die Vorstellungswelt dieser Menschen wieder, die an dem Alten festhalten. Also der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Ich glaube, dass Jesus hier im Blick hat, dass nicht nur die Pharisäer damals, sondern ebenfalls heute vielfach religiöse Menschen, zu denen wir uns ja auch zählen, dahin tendieren, eine Vorliebe für das Alte zu haben. Sozusagen für das Bewährte. Und Jesus kann uns hiermit sagen, werdet nie wie alte Weinschläuche, in denen der alte Wein hereingegossen wird, sondern in einer gewissen Weise bleibt neu. Zwar ist der alte Wein milder, aber wir könnten ja sagen, der junge Wein wird ja auch mal alt. Und dann ist er ja vielleicht auch milder. Also ist das vielleicht nur ein kurzsichtiger Blick darauf. Und wir müssten uns die Frage stellen, liegt das nicht vielleicht daran, dass wir einfach dran gewohnt sind, dran gewöhnt sind, dass man das so und so macht? Heißt es vielleicht dabei, dass wir heute als Christen in der Gefahr sind, wie damals die Pharisäer, uns generell zu verschließen gegenüber neuen Erkenntnissen und neuen Ideen?
Dabei sollten wir doch wissen, dass der Heilige Geist uns nicht nur bei unserer Bekehrung, sondern ständig in unserem Leben zu neuen Erkenntnissen verhelfen will. Dass wir eigentlich offen sein sollten und nicht alles Neue über Bord werfen, nur weil es neu ist. Die Bewertungsgrundlagen selbstverständlich, die müssen dieselben bleiben. Also, wenn ihr morgen jemanden trefft auf einem Spaziergang in der Stadt von Scientology und er sagt, Scientology ist jung, Scientology ist frisch, die Bibel ist alt, kommt zu uns. Dann soll das nicht eine Legitimation hieraus sein. Nicht alles, was neu ist, ist prinzipiell gut. Aber es gilt auch nicht das Umgekehrte, und zwar ist das, wo die Frommen gerade eher drunter leiden. Nicht alles, was alt ist, ist deshalb gut und unveräußerlich. Also, wir wissen das ja in der Wissenschaft sowieso. Hätte man das Alte immer nur konservieren wollen, dann würden wir bis heute noch glauben, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und die Sonne rings um uns kreist. Wir würden immer noch denken, dass wir irgendwann, wenn wir mit dem Schiff über den Ozean fallen, an eine Ecke kommen und dann herunterfallen dabei. Heute würden sich wahrscheinlich die Ärzte immer noch nicht die Hände waschen, wie der Herr Semmelweis das gefordert hat, weil sie davon ausgehen, Bakterien sieht man nicht, Bakterien gibt es nicht, man wusste immer schon, es gibt keine. Sondern da merken wir, dass manchmal Neues tatsächlich neue, gute Perspektiven bringen kann. Und übrigens leider ist es auch so in der Wissenschaft, dass häufig ältere Forscher und auch ältere Anwender dahin tendieren, Neuem gegenüber sehr skeptisch zu sein, weshalb häufig eine totale Wende in der Wissenschaft erst mit einem Generationswechsel stattfindet. Und jetzt ist die Frage, könnte das vielleicht bei uns in der Gemeinde genauso sein? Könnte das in unserem eigenen Leben genauso sein? Dass wir in der Gefahr stehen, wie die Pharisäer damals, das, was wir gewohnt sind, von klein auf so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir gar nicht mehr darauf achten, ob es nun wirklich biblisch ist oder nicht, sondern wir halten einfach daran fest, es muss biblisch sein. Und wenn wir wollen, dann finden wir sogar noch ein paar Verse, die das legitimieren. Aber im Grunde genommen geht es gar nicht mehr darum. Ich habe in einem Kommentar eine hübsche kleine Geschichte gelesen, die aufgeschrieben worden war von Rayard Kapling. Den kennt ihr ja vielleicht, der hat ja Mowgli und solche Sachen geschrieben, wenn ich das hier richtig im Kopf habe. Der hat ja viele Zeit in Indien gelebt und hier wird berichtet, dass er eines Tages in Indien war, also mit dem Schiff unterwegs und dann kommt da William Booth auf das Schiff. Und William Booth, kennt ihr vielleicht, ist der Gründer der Heilsarmee und heute gilt die Heilsarmee ja auch schon ein bisschen als altbacken. Damals war das vollkommen revolutionär, was der gemacht hat, da plötzlich so in Uniform herumzulaufen und da vor allem laut Trommel zu schlagen und Posaune zu blasen. Und damals war auch revolutionär, dass die Frauen Dienste übernommen haben. Heute ist das ja eher genau umgekehrt, können wir sagen, dass Frauen Dienste machen, das ist das Normale, nicht? In vielen Kreisen dabei. Ich will auch gar nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, darum geht es gar nicht. Sondern da, dieser Rayard Kapling, das ist eher so einer Mitglied der anglikanischen Kirche, den nervt das alles. Da kommt nämlich der William Booth und da schlagen die Leute auch die Trommel und blasen die Trompete und hinterher fragt er den, ja, was machen Sie denn da? Hier geht doch die ganze Heiligkeit flöten dabei, nicht, wenn Sie so etwas tun. Und dann sagt William Booth darauf, junger Mann, wenn ich überzeugt wäre, dass auch nur eine Seele für Christus gewonnen werden könnte, wenn ich Kopf stehe und dabei mit den Füßen das Tambourin schlage, dann würde ich mich bemühen, das zu lernen. Das ist das Ende dieser Anekdote. Die Wahrheit, die dahinter stehen sollte, ist, hier wird möglicherweise das Alte nur um seiner selbst willen geschützt, wird gar nicht darauf geachtet, ob es denn die Menschen auch erreicht, ob es die Menschen auch zum Glauben führt oder nicht. Hier will ich jetzt keine Aussage darüber machen, ob wir jetzt im Gottesdienst anfangen sollen, eine Clown-Nummer zu lernen, damit da Leute angesprochen werden, das gar nicht. Aber auch umgekehrt kann man ja die Argumente sagen, muss jedes Lied von 1750 sein, weil es eben sehr gut ist. Das ist ja genauso wenig biblisch, das eine wie das andere nicht. Und ich glaube, da ist die Herausforderung dabei, dass ein Konservativismus kann klug sein, kann aber auch unklug sein. Es kommt nämlich darauf an, worauf er sich bezieht. Manchmal können Christen dahin tendieren, konservativ zu sein, einfach um des Konservativseinwillens. Ein Prozess, der sich bei Nichtchristen genauso vollzieht, aber manchmal etwas weniger radikal, weil die ja nicht um Himmel und Hölle kämpfen und Christen manchmal auch den Eindruck haben, wenn man hier etwas verändert, dann geht ja die ganze Welt unter. Und ihr werdet sehen, wahrscheinlich in fast jeder Gemeinde gibt es solche Auseinandersetzungen. Und meistens schieben die Älteren, und wir sind ja dabei, zumindest zu dieser Gruppe der Älteren zu gehören, langsam, irgendwann, in der Zukunft. Und diese Gruppe der Älteren tendiert meistens dazu, die Schuld allein den Jüngeren in die Schuhe zu schieben. Also plötzlich diese laute Musik und plötzlich das Schlagzeug im Gottesdienst. Und warum macht man das so? Es ist doch vollkommen biblisch und klar, dass es höchstens eine Orgel im Gottesdienst gibt. Ah nein, das war jetzt der, der in der evangelischen Kirche war. Nein, diejenigen, die in der Freikirche sind, kennen ja auch keine Orgel. Also Klavier höchstens, E-Piano, das geht noch, vielleicht Gitarre, das ist auch klassisch. Das gab es ja zu unserer Jugendzeit, nicht? Teestube, Gitarre und sowas, nicht? Also Gitarre darf man. Aber sonst, also diese Sachen, Schlagzeug, nee, das ist schlecht. Und da müssen wir die Frage stellen, ist das wirklich biblisch, wenn man sich lange verrenkt und noch irgendwie sagt, ja, aber die Neger in Afrika, die schlagen die Trommel und weil die Trommel schlagen, dürfen wir nicht die Trommel schlagen, weil die Götter verehren, dann verehren wir auch die Götter. Und der Rhythmus, den sie haben mit einer Synkope, das ist dann ja auch mit Synkope bei uns und deshalb sind dann die Geister auch bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr solche Bücher kennt, ich habe die ja gelesen und manche Bücher durchaus interessant. Also das sind jetzt reale Argumente, das sind keine erfundenen, das sind ganz reale Argumente, die es in christlichen Büchern gibt dabei. Aber wo ich sagen würde, letztendlich hat das mit biblischer Wahrheit und Weisheit eben nichts zu tun. Sondern es geht mehr darum, einen liebgewonnenen Stil zu verteidigen. Genauso wie es ja die Leute gibt, die sagen, generell sind alle neue Lieder falsch und schlecht. Und heute haben wir ein paar neuere gesungen und ihr müsst sagen von dem Inhalt, ja, was kann man dagegen sagen, wenn wir das Vaterunser singen? Aber wer will denn nun dagegen protestieren? Hoffentlich keiner. Und es gibt viele auch neuere Anbetungslieder, die sind reiner Bibeltext. Warum soll man etwas dagegen haben? Natürlich gibt es neuere Lieder, die sind schwach, die sind dumm. Aber es gibt auch alte. Nur die sind zum größten Teil eben glücklicherweise alle vergessen. Ja, ich meine, genau so ist es. Zinzendorf hat beispielsweise mehrere hundert Lieder gedichtet und hat selbst ein eigenes Liederbuch rausgegeben. Die meisten davon sind so übertrieben barock. Also wir würden vielleicht mit anderen Worten sagen, umgangssprachlich etwas schwülstig dabei, dass die für uns heute kaum noch singbar sind. Aber einige, die wirklich so gute Qualität haben, die sind bis heute erhalten. Also die ich dann auch gern singe. Also mein Zinzendorf kennt ihr vielleicht, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe oder sowas. Hoffentlich kennt ihr das, ne? Also ein schönes Lied dabei. Also ich meine, ich bin ja eher jemand, der Geschichte schätzt, ne? Also und hier Zinzendorf natürlich auch. Aber da ist so viele Sachen, die sind einfach in Vergessenheit geraten zum Glück. Und so wird es mit den neuen Liedern auch geschehen. Viele werden davon auch in ein paar Jahren vergessen sein. Die können wir dann auch vergessen. Nur wir sollten uns hüten, in unseren Gemeinden so einen generellen Kampf alt gegen neu auszutragen. Und bei den Jungen, wenn ich jetzt eine Predigt halten würde hier von der Jugendstunde, denen würde ich natürlich anders sagen. Also denen würde ich dann sagen, ihr müsst nicht immer daran denken, eure Sachen neu durchsetzen zu wollen. Achtet doch mal darauf, dass Alte auch ganz gut sein können. Aber das sollt ihr nicht hören. Ja, weil sonst wird es bei euch höchstens zu einer Rechtfertigung dafür, das, was ihr sowieso von Natur aus schon tun würdet, weiter zu betreiben. Sondern euch muss ich dabei sagen, auch das Neue kann sehr gut sein und kann für euch eine Horizonterweiterung sein. Und ich glaube, dass das Jesus damals den Pharisäern gesagt hat, halt nicht nur fest am Alten, das Alte kann gut sein, aber es kann euch auch vollkommen in die Wüste führen. Ihr versperrt eure Augen für das Reden Gottes, weil ihr nur das, was ihr als gut erlebt habt, daran festhaltet und nicht mehr bereit seid, auf das Reden Gottes zu hören. Das war das Problem der Pharisäer und das kann auch für uns heute das Problem sein. Warum ist es denn so, dass wir manchmal Probleme damit haben, für neue Sachen offen zu sein? Nun, einmal, weil wir erlebt haben, dass nicht alles Neue gut ist. Klar, da merken wir irgendwie eine Mode, Trend, da muss man ja nicht alles mitmachen. Was weiß ich, da sind dann vielleicht morgen alle Jugendlichen, die tätowieren sich eine Taube auf den Arm, weil sie sagen, das trägt den Heiligen Geist. Aber nee, brauchen wir doch nicht alles machen, wir wissen doch so, dass der Heilige Geist da ist oder so. Es gibt ja so Modewellen, die kommen und die gehen und da muss man auch nicht viel Wert drauf legen. Dann gibt es, glaube ich, auch noch so, das Alte klingt manchmal so gut und fromm, weil wir so daran gewohnt sind. Das sind unsere alten Erinnerungen, da sind wir zum Glauben gekommen. Da werden unterschwellig Gefühle warm. Also da, diese Lieder habe ich gesungen, als ich noch glühend und begeistert im Glauben gestanden habe. Und dann hoffen wir, indem wir diese singen, kommt diese Zeit zurück. Manchmal ist es auch so, dass wir einfach die Auseinandersetzung scheuen. Die Umstellung fordert nämlich Mühe. Neue Lieder zu lernen kostet Mühe. Und dann ist manchmal viel einfacher, das Alte und Bekannte. Neuer Ablauf des Gottesdienstes kostet Mühe. Man muss sich umstellen. Und zuerst müssen sich die umstellen, die das Alte gewohnt sind. Denn die Jungen, die haben ja noch nicht so viel Tradition, an denen sie sich festhalten können. Wobei das auch schnell kommt. Hab keine Angst, eure Jugendlichen, die werden in 20 Jahren genau an der Stelle sein, an der ihr jetzt auch seid. Und ihr werdet dann noch etwas weiter sein. Ja. Also, das macht auch ein Problem. Also, dass diese Umstellung, dieses Unbekannte, dieses sich darauf einlassen, das fordert erst einmal heraus. Und deshalb ist es so, dass wir das zurückstellen. Und da sind dann auch manche Dinge, die wir lieber haben, obwohl sie objektiv gesehen vielleicht gar nicht so sein müssten. Das ist ja nicht nur das Liedgut. Nehmen wir einmal an, ich hatte gestern, glaube ich, in einem kleinen Kreis darüber gesprochen, ich würde heute, während wir hier zusammen sind, jetzt in dem ihr jetzt alle sitzt, ich stehe dann da und hebe die Arme hoch und schaue nach oben und was weiß ich, fange noch vielleicht ein bisschen unverständlich an zu reden oder so, ne? Dann würdet ihr wahrscheinlich denken, jetzt ist die Bibelschule Brake auch abgefallen, hier ist alles charismatisch geworden. Naja, ich meine, das Reden lassen wir vielleicht mal weg, aber das Arme hochheben, nach oben zu schauen, ich habe das gestern schon erwähnt, ist ja eigentlich gar nicht falsch. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, die Charismatiker machen das ja. Ja gut, aber zum Beispiel die Zeugen Jehovas beten auch im Gottesdienst. Ja, das heißt, jetzt dürfen wir ja nicht mehr beten im Gottesdienst, ne? Weil das die Zeugen Jehovas tun. Ja. Oder was machen wir zum Beispiel die Mormonen, die lesen auch in der Bibel. Also jetzt dürfen wir ja nicht mit den Mormonen verwechselt werden, ne? Also lesen wir am besten nicht mehr in der Bibel. Und da merken wir, das ist so eine Argumentation sehr unsinnig. Warum sollte man nicht prinzipiell etwas tun, wenn man meint, das wäre gut als Ausdruck, sich Gott hingegen zuzuwenden und es ist ja sogar noch biblisch, warum sollte man es nicht tun, nur weil jemand anders es möglicherweise missbraucht? Also ich erwarte nicht von euch, dass ihr morgen hier bei der nächsten Bibelarbeit alle mit da steht und Halleluja zwischendurch ruft und wobei ich habe auch nichts dagegen, ne? Also wenn ihr jetzt ein paar Zwischenrufe macht, sofern sie positiver Art sind, dann, ja, ich erinnere mich auch in den USA, war ich da in der Gemeinde, das war gar keine charismatische, aber es war eine schwarze Gemeinde, und die haben zwischendurch dann immer dazwischen gerufen, ne? Halleluja und so, ne, dabei und preach it oder so etwas und ja, zwischendurch, das war dann auch noch vollkommen ungewohnt, dann ging da plötzlich immer durch die Reihen und hat dann Fächer verteilt, weil die waren so eifrig da beim Singen und Klatschen und so, dann hatten sie Fächer, nicht? Dann hatten sie sich alle zugefächert. Also das habe ich bisher kaum noch so irgendwo erlebt. Ein anderer Stil, nicht? Aber auch nicht unbiblisch. Wir müssen es auch nicht so machen, wie gesagt, wir müssen es nicht nachmachen. Aber das, was ich hier nur sagen will, ist, wir sollten sehen, die Jesu Lehre damals war neu. Für die Pharisäer. Die Pharisäer als die theologisch Etablierten waren dagegen, einfach um dagegen zu sein, weil sie festhielten an dem Alten und Bewährten. Und das Alte und Bewährte dürfen wir nicht über Bord fallen lassen, da wo es wirklich gut ist. Jesus hat den Pharisäern nie gesagt, lest nicht mehr im Alten Testament. Oder glaubt nicht mehr daran, dass Gott die Welt geschaffen hat. Diese guten Sachen, die blieben fest. Sondern dagegen, wo er sich wendet, ist ja die Interpretation, die den Pharisäern liebgewonnen ist. Und genauso ist heute auch die Gefahr, dass die Tradition, die wir uns angeeignet haben, von der wir vielleicht denken, sie sei die einzig biblische, dass wir darum kämpfen, vielleicht anderen die Tür zu schlagen und Segen wegnehmen, den Gott uns geben könnte. Und was hilft denn möglicherweise, um Dinge neu zu betrachten, um offen für Neues zu sein? Ich glaube zuerst einmal, indem wir streng ins Gericht gehen mit uns selbst, indem wir unser eigenes Verhalten einmal hinterfragen und zwar versuchen, zumindest ehrlich zu hinterfragen, ist das wirklich biblisch oder ist das eher meine Gewohnheit dabei? Nehmen wir ein Beispiel. Wir waren vorhin am Tisch miteinander und ich sage dir jetzt nicht Näheres, wer da wer was war oder so, nicht, dass ihr jetzt irgendwie schlecht oder gut von jemandem denkt. Jedenfalls hatte da jemand am Tisch erzählt, dass er und seine Frau manchmal tanzen gehen. Ja, ich merke jetzt, einige sind schon ganz schockiert, nicht? Ja, eben. Ja. Also, die Zeit war jetzt weniger der Aspekt, aber wenn ihr das jetzt vor 20 Jahren in einer Brüdergemeinde gesagt hättet, die wären vollkommen klar, diese Leute müssen ungläubig sein. Wenn ihr das heute noch in einigen konservativen Gemeinden seid, dann wäre das ein Grund, ausgeschlossen zu werden. Übrigens, das auch schon vor 500 Jahren. Bei Johannes Calvin, der hat die Ältesten herumgeschickt und es gibt tatsächlich Leute, die unter Gemeindezucht gehalten wurden, weil sie nicht mal irgendwo in der Kneipe, sondern zu Hause mit ihrer eigenen Ehefrau getanzt haben. Ja, weil Calvin gesagt hat, das ist Zeitverschwendung, das ist nur dem Fleisch Genuss geben und so, das ganze Leben muss geistlich sein und deshalb Gemeindezucht. Jetzt will ich nicht sagen, wie böse ist Calvin. Calvin hat ja auch gute Gründe dafür gehabt. Aber ich will damit einfach sagen, wenn wir solche Vorstellungen haben, dann müssen wir überprüfen, ist das wirklich biblisch oder ist das nur unsere Form der Frömmigkeit, die wir übernommen haben. Jetzt will ich damit auch nicht sagen, dass ihr euch, wenn ihr nach Hause kommt, zum Tanzkurs anmelden soll. Auch nicht. Sondern ich will bloß sagen, wir müssen das überprüfen dabei. Und tatsächlich gibt es ja auch manche Gründe, wo man sagt, ich gehe aus dem und dem Grund nicht zum Tanzen. Möglicherweise, können wir ja sehen, manche Jugendliche, wenn sie tanzen, gehen in die Disco und in der Disco werden dann manchmal Drogen und dann häufig auch Alkohol. Und darüber hinaus wollen die Männer die Mädchen anmachen und die Mädchen die Jungen. Und das geht manchmal eben auch schief. Und manche werden draußen vor der Disco zusammengeschlagen. Aber das Problem ist nicht das Tanzen an sich, sondern das Problem sind die Begleitumstände, die da unter denen das stattfindet. Und dann sollten wir das auch genau thematisieren. Oder, ich weiß nicht, ob aus solch einer Gemeinde kommt, aber es gibt ja auch Gemeinden, die sagen, wer bei uns Gemeindeglied ist, darf kein Alkohol trinken oder darf keinen Fernseher haben. Und das sind ja alles, will ich erst einmal sagen, sind das durchaus positive Motivationen. Die Leute tun das ja nicht, weil sie irgendwie jemanden Lasten auflegen wollen, sondern die sagen, es gibt so viel Schund im Fernsehen und wir schaffen es nicht, da immer rechtzeitig einen Ausknopf zu finden, also besser ganz weg. Und ich persönlich empfinde eine gewisse Sympathie für diese Regelung. Aus der Sympathie, ganz als Klammerbemerkung, haben wir es als Familie so ähnlich gemacht, haben das auch abgeschafft. Aber das, was ich deutlich sagen muss, es ist nicht biblisch. Die Bibel sagt nirgends, du darfst das nicht tun. Die Bibel sagt schon, du sollst dich nicht vergnügen an Ungerechtigkeit und Unlauterkeit und sowas. Das heißt, du sollst nicht Lust haben, wenn Leute sündigen und so. Und wenn du nur deine einzige Freude daran hast, wenn du Leute sündigen siehst im Fernsehen, das ist dann schon ein bisschen problematisch. Aber das ist nicht die Sache des Gerätes an sich, sondern es ist die Frage des Umgangs damit. Oder ich könnte jetzt die Liste endlos weitermachen. Ich könnte euch auch noch so ein paar Details aus der Kirchengeschichte nennen. Aber ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ich werde ja auch alt, ob ich das vielleicht im letzten Jahr schon erwähnt habe. Also wisst ihr, was die Christen veröffentlicht haben in Traktaten, als man das Radio erfunden hat? Nicht? Ja, dann habe ich es euch noch nicht erzählt, ihr habt sie vergessen. Also, da gab es nämlich Traktate, die haben gesagt, Christen dürfen nicht Radio hören. Jetzt könnt ihr sagen, was ist da Schlimmes drin? Ja, das ist doch ganz klar. Es steht doch, ich meine im Epheserbrief, der Teufel ist Herrscher dieser Welt und er herrscht im Luftraum. Und wodurch gehen die Radiowellen? Durch den Luftraum, also durch den Herrschaftsbereich des Satans, also ist das Radio vom Satan. War die Argumentation. Eindeutig schlüssig. Ich meine, wie hätte ich damals, das Telefon geht ja durch Kabel, nicht? Das Telefon ging damals durch Kabel, da gab es ja kein Handy und so, das war in Ordnung. Aber im Grunde genommen ging es natürlich eigentlich nicht um den Luftraum, sondern es ging darum, da war was Neues und die Christen erstmal ablehnen, das Neue muss schlecht sein, also müssen wir irgendwas suchen, was dagegen spricht. Genauso war es bei dem Empfang des Fernsehers, da stand ja in der Offenbarung, steht ja unter das Bild des Tieres, nicht? Das Bild des Tieres, was an der Wand hängt, das war der Fernseher, also Fernseher schlecht. Ob das wirklich das Bild des Tieres, das ist was auf einem ganz anderen Blatt. Also hätte ich damals gelebt, hätte ich ja vielleicht mich gereizt gefühlt, ein Gegentraktat zu schreiben und hätte gesagt, ihr müsst jetzt aufhören zu atmen. Denn ihr tut ja noch was viel Schlimmeres. Ihr hört nicht nur das, was der Teufel beeinflusst, sondern ihr nehmt den Teufel in euch auf. Denn beim Atmen kommt ja der Luftraum in den Menschen hinein. Und dann merken wir auch, wie unsinnig solch eine Vorstellung ist. Oder bei der Erfindung, bei der Einführung der Orgel im 10. und 11. Jahrhundert in der Kirche, da gab es massenhaft Traktate von gelehrten Mönchen, die geschrieben haben, jetzt ist der Untergang des Christentums nahe, denn jetzt wird die Posaune des Teufels in die Kirche geholt. Weil damals war der normale Gesang war a cappella, also vollkommen ohne. Und jetzt plötzlich so ein lautes, tösendes Instrument dabei, da wird doch alles kaputt gemacht, die Leute werden nur zu Emotionen stimuliert, man hört den Gesang nicht mehr deutlich, also Orgel rausschmeißen. Scheint uns heute unverständlich, weil heute gilt gerade die Orgel als das kirchliche Instrument überhaupt. Aber damals war das eifrig in der Diskussion. Warum ich euch das sage, nicht damit ihr jetzt über die anderen lacht, sondern damit ihr aufpasst, dass man nicht über uns lacht, auch wieder in 50 Jahren später. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jeder Mode nachlaufen müssen, aber dass wir schon die Gedanken aufnehmen müssen, den Jesus damals sagt, damals Abgrenzung der pharisäischen Interpretation. Heute sollten wir aufpassen, dass wir nicht irgendwann auch zu denen gehören, die nur noch das Alte konservieren. Natürlich, dass wir die pharisäische Interpretation nicht haben, ist uns ja klar. Wir sind ja keine Pharisäer, aber dass wir unsere eigene Tradition dabei aufbauen. Also erstmal unser eigenes Verhalten überprüfen, hinterfragen. Zweitens, dass wir die Ideen, die neu kommen, nicht immer als Bedrohung ansehen. Häufig ist das so, da wird in der Gemeinde darüber gesprochen und dann kommt es ganz schnell, da bedroht mich jemand mit meinem Besitzstand, da will mir jemand was wegnehmen, da will jemand was verändern, was mir lieb und wert ist. Und das führt die Emotionen dann gegen das Neue zu kämpfen. Und da müssen wir uns dessen bewusst machen, bewusst sagen, nein, da will mir niemand was wegnehmen, sondern da will mir jemand etwas Neues schenken, auch wenn es vielleicht nicht immer so rüberkommt von dem, der das fordert. Darüber hinaus müssen wir uns auch vor Augen führen, dass wir den Alltag manchmal bewusst verändern müssen, damit er lebendig bleibt. Das werdet ihr vielleicht in der Ehe gemerkt haben. Also wenn ihr euch bestimmt, jede Ehe hat eine gewisse Tradition, aber wenn sie nur noch in Tradition ist, dann wirkt das Ganze tot. Und manchmal braucht es so bewusst einen Ansatz, mal was ganz neu zu machen, was man bisher gar nicht gemacht hat. Jetzt meine ich nichts Unmoralisches, nicht? Aber irgendetwas anders. Meinetwegen, es war immer um 6 Uhr Abend das Abendessen auf dem Tisch, mal um 6:30 zu essen. Ja. Ja, ich meine, ihr lacht jetzt darüber, war ja auch bewusst so gesagt worden. Es gibt aber Leute, die haben echtes großes Problem. Ich verrate jetzt nicht wen, ich erinnere keinen Namen, aber ich erinnere mich an eine Familie, die ich häufiger besucht habe, weil ich enger mit ihr bekannt bin. Und bei denen ist tatsächlich so, es ist unmöglich, egal was passiert, wenn um 12 Uhr das Mittagessen nicht auf dem Tisch war, das war eine Katastrophe. Und bei solchen Sachen kann es manchmal sein, ein bisschen Neues gibt Veränderung. Mal ein anderes Lied singen, bringt Veränderung. Mal vielleicht das Vaterunser beten, wenn man es bisher nie getan hat, bringt Veränderung. Mal in die Straße zu gehen und zu evangelisieren und nicht nur da mit dem Tisch zu stehen, einfach Leute mal vom Glauben anzusprechen, wenn man es nicht gemacht hat, bringt Veränderung. Spannung ins Leben hinein, Abwechslung ins Leben hinein. Die Abwechslung bringt natürlich Herausforderung, aber wir sollten offen dafür sein. Darüber hinaus sollten wir denen, der auf uns zukommt, erstmal gute Absichten unterstellen, nicht von vornherein böse. Auch das kommt schnell. Der will was verändern, der muss böse sein. Nein, das muss nicht so sein. Also ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, nicht alles Neue ist per se gut, aber nicht alles Neue ist auch per se schlecht. Wir müssen also unsere Stellung überprüfen, immer wieder neu und nicht von vornherein davon ausgehen, unsere ist die biblische. Wenn das nicht ist, dann kommen wir schnell in die Position dieser Pharisäer hinein und dann versuchen wir vielleicht noch zu mischen, Altes und Neues miteinander und das klappt dann alles nicht. Ich meine, in unserem Kopf denken, in unserem Denken, nicht? Also die alten Lieder und jetzt mit den alten Liedern noch irgendwas dabei verändern. Übrigens, wenn ich dieses Alt und Neu, was ja hier scheinbar wenig vereinbar ist, noch aufnehme, dann will ich dabei auch noch einen Aspekt mit hineinbringen, mit diesem Alt und Neu. Das gilt ja ganz besonders auch für Leute, die neu zum Glauben kommen. Nicht? Das sollte uns vielleicht auch herausfordern, dass wir, wenn wir evangelisieren, keine falsche Mischung zwischen Alt und Neu machen. Also es gibt ja eine falsche und es gibt ja was Gutes, was wir, wo wir was Neues dazu nehmen. Aber es gibt auch die falsche, wo man sozusagen dem Alten, der evangelisiert wird, noch das Alte lassen will. Also bleib du mal, was weiß ich, Punker, du kannst ja trotzdem Christ werden, ist ja alles gleich. Ja, aber da müssen wir sehen, es gibt eben tatsächlich manche Sachen, die sich verändern und wo du Christus, wo dann Sachen neu werden müssen. Wenn man das vermischt, dann geht alles kaputt. Das gibt es auch. Also wie gesagt, jetzt nicht hemmungslos mischen, das wäre auch falsch. Am Fest, am Alten hemmungslos halten, ist falsch, aber nun willkürlich Neues und Altes einfach miteinander vermischen, das geht auch nicht. Also wir können nicht sagen, och, die Muslime haben diese und jene Tradition, die verbeugen sich alle nach Mekka, jetzt machen wir auch mal ein Gesetz, dann beten wir nach Jerusalem. Oder die Muslime haben Heiligen Krieg, ist doch auch ganz originell, haben wir bisher nie gehabt. Also wir rufen auch den Heiligen Krieg aus. Es gibt hier ganz professionelle amerikanische Gruppen, nicht? Die Army of God, zum Beispiel in den USA, die macht das, dass sie Jagd auf Abtreibungsärzte machen. Und die fühlen sich als Märtyrer, wenn sie dort einen Abtreibungsarzt erschossen haben, die in einem Gefängnis sind. Könnte man sagen. Innovative, vielleicht gibt es wirklich. Ja, in den USA. Innovative Strategie, könnte man sagen. Nicht? Aber hier ist das Neue nicht unbedingt das Gute. Also deshalb sollte man also auch darauf achten. Ich lasse es einfach einmal dabei. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar Anregungen mit, überprüft euch selbst, seht die anderen nicht als Gegner an, seht auch darauf, ist das wirklich biblisch, unterstellt dem anderen erst einmal, der will was Gutes von euch, haltet an dem fest, was wirklich biblisch ist, aber überprüft nicht so von hinten durch die Brust ins Auge, dass wir eben solche Stelle wie aus dem Epheserbrief nehmen, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt, um damit das Radio abzulehnen, sondern wenn, dann sollten die Stellen auch wirklich passen auf das, was wir ablehnen. Und wie gesagt, Ablehnung an der richtigen Stelle ist gut, falsches Neues mit falschem Alten mischen ist auch schlecht, aber generell nur am Alten festzuhalten, weil es alt ist, wird eure Gemeinde kaputt machen, wird euer Leben als Christen langweilig machen und ihr werdet schließlich nur noch zu einer äußeren Frömmigkeit kommen und nicht mehr zu dieser Herzensfrömmigkeit, die auch bereit ist, sich verändern zu lassen. Ich bete an dieser Stelle noch mit euch. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns mit deinen Gleichnissen ganz praktisch und ganz plastisch Dinge sagst, die für unser geistliches Leben wichtig sind. Und ich möchte dich bitten dafür, dass du uns davor bewahrst, in eine ähnliche Stellung zu kommen wie die Pharisäer zu deiner Zeit. Dass du uns bewahrst davor, nur an Altem festzuhängen, weil es uns lieb ist. Und es vielleicht sogar noch als das einzig Biblische auszugeben, einfach weil wir das gerne so wollen. Gib du uns die Weisheit und auch den Mut, zuzugeben und zu erkennen, wenn wir in unserem Leben, unserer Frömmigkeit Sachen haben, die eigentlich alt und uns liebgewonnen sind, aber doch nicht mit deinem Wort übereinstimmen oder nicht so sein müssen. Gib du uns auch dann die Liebe und erst einmal den Vorschuss an Vertrauen jungen Leuten gegenüber oder anderen Christen gegenüber, wenn sie uns neue Wahrheiten sagen wollen, die wir vielleicht bisher nicht verstanden haben. Und ich möchte dich bei allen bitten, dass du uns da die Weisheit gibst, zu erkennen, was von dem Neuen wirklich gut ist und bei welcher neuen Sache wir dann trotzdem Halt sagen müssen. Ich möchte dich bitten, dass wir nicht dabei verkalken, dass wir nicht dabei veralten, verknöchern, sondern dass du uns die Beziehung zu dir lebendig erhältst und dass wir daraus leben können, Kraft schöpfen können und dass Menschen um uns herum das auch merken. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt jedem Einzelnen von uns hilfst, da klar zu sehen, ehrlich zu sein und auch den Mut zu haben, etwas zu verändern, wenn Veränderung nötig ist. Amen.